Voll schön, euch zu sehen. In der ersten Reihe sitzen ist cool, aber man sieht eigentlich, also man sieht die Leute auf der Bühne, aber die anderen sieht man alle gar nicht. Man weiß gar nicht, wer ist alles da. Jetzt genieße ich ganz kurz den Blick, bevor wir einsteigen und freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch über euch online, dass ihr dabei seid. Und heute haben wir tatsächlich einen Einstieg in eine kleine Predigtserie. Wer schon öfters bei uns war, der weiß, ich mag Predigtserien, dann besteht die Chance, dass die Predigt nicht so lang wird, dann macht man immer weiter an einem anderen Tag. Und das Thema, was mich sehr beschäftigt, schon eine Weile oder auch immer wieder, ist es, man nennt im Fachwort, nennt man das Apologetik, die Verteidigung des Glaubens. Ich höre gerne Leuten zu, die darüber sprechen, Wissenschaftler, die beim Glauben sprechen und andere Menschen. Das ist ein spannendes Thema und ich habe die Serie genannt, hat die Bibel wirklich recht? Was habe ich für ein Ziel? Ich habe nicht das Ziel, dich zu überzeugen. Ich habe das Ziel, dich zum Nachdenken zu bringen. Und ich denke einfach laut mit dir nach heute. Also wenn du hier bleibst, dann denken wir zusammen oder du darfst meine Gedanken so ein Stück weit mithören und auch euch online. Und man hört so viele sich wiederholende Aussagen auch hinsichtlich bestimmter Überzeugungen, Zweifel an der Bibel, Zweifel an dem christlichen Glauben. Und die wollen wir uns so ein bisschen angucken. Bin ich dafür eine Fachfrau? Nicht unbedingt. Aber ich bin auch nicht ganz bescheuert. Zumindest Leute, die mich kennen, haben mir das attestiert, dass es ein gewisses Maß an Intelligenz existiert. Und aber darum geht es überhaupt nicht. Ich muss überhaupt niemandem was beweisen. Ich will nur mit dir nachdenken. Und es wäre total spannend, wenn du auch über das nachdenkst, wovon du bis heute überzeugt bist. Und bin auch durchaus interessiert am Austausch. Wenn du mir eine E-Mail schreiben möchtest, dann musst du nur zwei Buchstaben zu der eben genannten E-Mail-Adresse dazu schreiben, pastorin@cclm.de. Wenn ihr Fragen habt oder ihr Leute kennt, die Fragen haben zu dem Thema. Also ich bin offen für Input und für Kritik und für Gedanken dazu, für Anregungen. Genau. Ja, hat die Bibel wirklich recht? Ich starte mit einer Bibelstelle und dann habe ich uns eine aktuelle Umfrage mitgebracht, die aussagt, was glauben die Leute in Deutschland so. Und das ist schon ein starker Kontrast. Mein erster Punkt heißt, wer glaubt das denn heute noch? Wahrscheinlich viele von euch, die hier sitzen. Oder du wurdest gezwungen oder man hat dir gesagt, du kriegst ein gutes Mittagessen, wenn du mit dem Gottesdienst, ich weiß nicht, warum du da bist. Die meisten gucken mich freundlich an, also du bist wahrscheinlich freiwillig und begeistert hier und du hast wahrscheinlich deine Bibel im Gepäck und bist total gespannt. Aber wenn wir uns umgucken, wenn du auf der Arbeit bist, in der Schule bist, in deiner Nachbarschaft bist, wahrscheinlich sind die meisten Leute jetzt gerade nicht in einem Gottesdienst, die du kennst, so drumherum. Aber du, ich finde das cool. Der christliche Glaube ist nicht modern und wird von vielen als uninteressant oder überholt betrachtet. Und dafür gibt es gute Gründe. Und auch die werden wir uns im Laufe meiner kleinen Predigtserie angucken. Gott hingegen, der Gott, wie die Bibel uns ihn präsentiert, denkt völlig anders. Der hat eine Sehnsucht nach dem Menschen. Und im Lobpreis haben wir das schon so ein Stück ausgedrückt bekommen, dass Gott gut ist, dass Gott uns ermutigen möchte. Und was er gerne möchte, steht unter anderem im ersten Brief an Timotheus, im zweiten Kapitel, in den ersten 6 Versen. Was ist das für ein Brief? Das ist ein Brief, den Paulus, der Apostel Paulus, geschrieben hat an Timotheus, der Pastor einer Gemeinde war in Ephesus, in einer Stadt, die ziemlich krass spirituell drauf war, nicht christlich, und wo es spannende Konfrontationen auch gab, die er da ertragen musste. Und ja, er war sehr herausgefordert und von seinem Mentor Paulus hat er einige Tipps bekommen und einiges an Input und einen Teil von diesem Input lesen wir jetzt in diesen Versen. Hier steht, Neues Leben Übersetzung habe ich rausgesucht, vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Es ist gut, das hat Bernd eben kurz erwähnt, seinen Glauben frei leben zu können. Und das ist auch Religionsfreiheit, zumindest das, was offiziell gilt. Gefühlt ist es manchmal ein bisschen angekratzt in unseren Tagen, wenn man nicht so denkt, wie es politisch korrekt ist und manche Sachen anders sieht. Das heißt ja nicht, dass ich den verurteile, der anders denkt als ich, aber ich möchte gerne so denken, wie ich denke. Also ich zum Beispiel denke, Familie ist cool, Mann, Frau, Kinder. So, darf ich das sagen? Das denke ich. Du darfst alles machen. Du kannst 5 Männer heiraten als Mann oder Polyamor oder was auch immer du machst. Das macht ja mit meinem Leben nichts. Aber ich finde das total cool. Ich bin verheiratet, schon ewig, mit demselben Typ, habe mit dem gleichen Kerl 3 coole Kinder. Ich werde gerade Oma, es ist oberaffencool. So, viel Freude ist in meinem Leben da eingezogen. Okay, aber wenn du denkst, du wirst anders glücklicher, dann probier das halt aus. Wir unterhalten uns in 100 Jahren, wie es ausgegangen ist. So, ja. Okay. Hier steht weiter, das ist gut und macht Gott unserem Erlöser Freude. Er möchte, jetzt kommt so die Kernaussage, wo ich hin will für den Text für heute. Gott möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Das ist jetzt auch schon sehr konfrontativ in der heutigen Zeit, weil es postuliert ja, es gibt eine objektive Wahrheit. Aber die gibt es ja heute nicht mehr. Aber viele Menschen in den existenziellen Punkten ihres Lebens mögen sie gerne eine objektive Wahrheit. Ich möchte gerne, dass der Arzt weiß und mir sagen kann, ob der Tumor, den sie festgestellt haben, gut oder bösartig ist und was man danach damit macht. Es hilft nichts, wie ich mich dabei fühle oder wie der Chirurg sich fühlt, sondern es sind einfach harte Fakten, die man an bestimmten Punkten messen, feststellen und überprüfen kann. Und so ist es eben auch in den geistlichen Dingen. Es gibt Dinge, die sind eine objektive Wahrheit. Du kannst sie in Frage stellen, aber da kommen wir bestimmt auch noch mal ein bisschen tiefer drauf. Genau, es gibt nur einen Gott, steht dann hier. Das ist schon auch wieder total nicht zeitgeistgemäß. Und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben, um alle Menschen freizukaufen. Das ist die Botschaft, die Gott der Welt gab, als die Zeit dafür gekommen war. Auch das ist sehr provokant, wenn ich das so reinknalle in alles, was sonst so man lieber hört da draußen. Es gibt nur einen Weg zu Gott. Kann das wirklich so sein? Wenn du ein bisschen offen bist, würde ich dich ermutigen, ein Experiment zu machen. Wenn du es nicht heute im Gottesdienst machst, mach es zu Hause die nächste Zeit und sag doch mal so einen Satz zu Gott. Nimm mal die Hypothese, es gibt ihn. Wenn es dich wirklich gibt, dann lass mich dich finden. Mein Freund, späterer Verlobter, heutiger Ehemann und der werdende Opa, mit dem ich jetzt Bett und Tisch teile, der hat den Satz gebetet vor langer Zeit und das hat ihn völlig verändert. Das hat ihn völlig verändert. Ich hatte einen völlig anderen Mann an meiner Seite und nichts gegen den ersten, aber die zweite Version, die sich weiterentwickelt hat, die ist noch viel, viel cooler als die erste, die ich schon hatte. Und weil mit den Jahren, wenn das Äußere sich verändert, das tut es bei Männern und bei Frauen, es kommt auf das an, was da drin steckt, was für ein Mensch du bist, was für ein Charakter du bist. Und Beziehung gelingt nur, wenn beide viel arbeiten und investieren, wenn beide sich vergeben lernen. Und das ist so gut mit Gott, weil Gott hat uns vergeben und er schult uns darin, das Gleiche zu tun. Also Gott ist ein menschenverliebter Gott, er sehnt sich nach Menschen, er möchte sie retten und er behauptet hier in der Bibel, in seinem Wort, wir postulieren, das ist Gottes Wahrheit, Gottes Wort, es gibt nur einen Weg und das ist durch Jesus. Klammer auf, bedeutet, egal was du machst, du kannst dir den Himmel nicht erkaufen. Egal wie gut heilig du bist, wie viel du spendest, wie sozial engagiert du bist, wie viel Selbstaufgabe du hast, das bringt dich nicht in den Himmel. Das demütige Anerkennen, dass du Mist gebaut hast, dass du Fehler gemacht hast in deinem Leben, die Bibel nennt das Sünde, die Kapitulation zu sagen, ich bin nicht heilig und ich brauche einen Erlöser, einen, der für mich die Strafe getragen hat am Kreuz. Der Mensch Jesus Christus, Gottes Sohn. Und er sagt, alles, was ich von dir brauche, ist Glaube. Er hat bezahlt. Das ist wie, du bist überschuldet und selbst das geilste Insolvenzgesetz macht dich nicht mehr frei. Nur mal so hypothetisch. Du kannst es für dein Leben lang nie abbezahlen. Und dann kommt so ein Typ daher. Wir machen ihn mal fromm in einem weißen Gewand und stellt einen Scheck aus über die Summe X und er sagt, ich bezahle es für dich, ich bezahle deine Schuld. Das ist ein bisschen platt ausgedrückt, was das Evangelium von Jesus sagt. Jemand anderer bezahlt für meinen Müll, damit ich gerechtfertigt vor Gott stehen kann. Mache ich danach keinen Müll mehr? Ich schon. Ihr wahrscheinlich nicht. Ihr seht sehr adrett und sauber aus. Aber auch das vergibt er. Ist für Gott keine Überraschung, dass wir es nicht hinkriegen im Leben ohne ihn. Und er ist so gut, dass er uns vergibt und auch Gnade schenkt, um anders zu leben und anders zu fühlen und anders zu denken. Ja, dann zu der Umfrage, die ich angekündigt habe. Mein zweiter Punkt heißt, ja, nee, mein erster Punkt heißt, da sind wir immer noch, wer glaubt das eigentlich überhaupt noch, diesen Kram mit der Bibel? Und hier diese Umfrage vom Allensbach-Institut ist von Ostern 2025 und ihr seht hier diese fünf Fragen, die sie Menschen gestellt haben in Deutschland. Was glaubt ihr davon? Und ihr seht, es ist wie ein schlechter Aktienkurs. Egal wie viele Zacken da drin sind, pauschal gesehen, wenn du nur den ersten und den letzten Punkt verknüpfen würdest, du hast einen richtigen Niedergang dieser Überzeugung. Die erste Frage war, wer glaubt von den Leuten noch, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Das ist die blaue Linie, das waren 1988 noch 56% der Deutschen. 2025 haben das noch 28% gesagt. Wer glaubt heute noch, dass Gott die Welt geschaffen hat? 88 waren das 47% und heute sind es noch 19%. Irgendwo dazwischen habe ich mich mit meinem Biolehrer gebettelt. Und ja, der kommt, der muss auch noch mal irgendwann dran, na dran glauben nicht, aber der kommt irgendwann noch mal vor, weil ich mich mit ihm in der Oberstufe sehr schön zum Thema Kreationismus und Evolutionstheorie auseinandergesetzt habe, viele Bücher gelesen habe von kreationistischen Wissenschaftlern. Und das war eine spannende Zeit. Ja, die Dreifaltigkeit, die graue Linie, die hat interessanterweise 1997 einen Einbruch und 2006 nochmal einen Rise-up gekriegt, warum auch immer, aber sie ist auch stetig gesunken. An die Auferstehung der Toten, wir haben ja heute darüber gesungen, wer glaubt denn das noch in aller Welt, in einer aufgeklärten Zeit, wer kann denn so naiv sein? 38% waren es 88 und jetzt sind es noch 18%. Und an das jüngste Gericht, das ist das tiefste Ding, woran die wenigsten Menschen noch glauben, von 29 auf 13%. Also da stehen wir. Und wenn ich so drüber nachdenke, wir haben uns zu Jesus bekehrt, 88, also gerade im ersten Umfragejahr hier, wo wir die Ergebnisse haben. Und ich habe einige Leute kennengelernt, die sich seither für Gott entschieden haben, aber die große Masse ist es gerade nicht. So, wenn du Christ geworden bist und du bist so richtig on fire und du denkst, ich will mein Leben für Jesus ausgeben, was mache ich jetzt damit? Gehst du in die Mission? Und das ist ein Satz von unserem Pastor, du musst dafür nicht nach Afrika, da gibt es mehr Christen als bei uns. Also wenn Gott dich dahin ruft, wie eben bei der Gemeinde, geh dahin, sag, mach, was Gott dir zeigt, wo du weißt, hey, das ist mein Auftrag, das ist mein Mandat, das ist das, was Gott mir gezeigt hat. Aber in Deutschland hast du viel zu tun. So, es wird Weihnachten und find mal eine Weihnachtskarte mit einer Krippe. So Elche, Weihnachtsmänner, Christbaumkugeln. Das ist alles auch, ich mag das auch. Wir haben auch einen Weihnachtsbaum, ist nichts Schlimmes. Aber worum geht es eigentlich? Wer weiß das denn noch? Wie viel Prozent der Leute wissen das noch? Und das ist schon, ja, traurig. Im Land der Reformation, über das wir heute auch gesungen haben. Ja. Okay, zweiter Gedanke und da baue ich eigentlich meine kleine Predigtreihe drauf auf. Ich weiß, wenn ihr jetzt alle hier, alle Grafikdesigner, vergebt mir, das habe ich selber gebastelt und ich weiß, da unten ist der Himmel und ich bin noch am Lernen, aber ihr sollt ja verstehen, um was es geht. In meiner kleinen Überlegung habe ich mir diese fünf groben Wegweiser mal aufgeschrieben. Erstens das Volk Israel. Die Geschichte Israels, das ganze Alte Testament oder ein Großteil des Alten Testaments, erzählt uns ja davon, das ist ein Punkt, die Geschichte, die Wunder aus der Bibel, aus dem Alten Bund insbesondere. Dann die Bibel, so habe ich ja die Serie genannt, hat die Bibel wirklich recht, dieses schöne schwarze Goldschnitt oder auf jedem Handy, in jedem Browser, ich weiß nicht, ob es Länder gibt, wo es gesperrt ist, eine Bibel zu haben. Ich weiß, dass man am Tempelberg die Bibel eigentlich nicht mitnehmen darf in die muslimische Region. Weiß nicht, wie das woanders überall ist, aber das ist digital ja theoretisch überall auch verfügbar, wo nichts gesperrt ist. 66 Bücher, 39 Altes, 27 Neues Testament. Ich habe meine Predigtreihe gemacht, die nannte ich die 66 Zeugen. Habe mir vorgestellt, jedes Buch ist quasi wie eine Person, die auftritt und einen Aspekt von Gott uns erklärt, in besonderer Weise in ihrem Schwerpunkt. Mir hat es gefallen, mir hat es geholfen, ein paar andere Leute auch. So könnte man auch noch mal eintauchen. Aber natürlich, ja, gibt es da auch Sachen, die dagegen sprechen. Das Übernatürliche. So, heute Morgen im Gottesdienst, spätestens hast du gemerkt, online oder hier vor Ort, wir glauben an Heilung. Wir haben den kindlichen Glauben, dass Gott, der damals geheilt hat, immer noch heilt und wir erleben das. Das ist das Beste daran. Es wird nicht immer jeder geheilt. Es sind auch schon Menschen gestorben, für die wir gebetet haben. Wir haben Enttäuschung erlebt, wir haben Schmerz erlebt und wir haben nicht alle Erklärungen. Wir sind nicht die, die dir auf alles eine Antwort geben können. Aber wir sind die, die... habe ich von Jeanette gelernt, wir sind nicht Gottes Anwälte, sondern Gottes Zeugen. Ich kann dir erzählen, was ich mit Gott erlebt habe, was ich für Wunder erlebt habe, was ich für Heilung erlebt habe, was für Durchbrüche ich erlebt habe, was für Gebetserhörung. Und dann kannst du halt selber entscheiden, ob du mich für glaubwürdig hältst, ob du denkst, ich habe mir das alles ausgedacht, was habe ich davon? Verlorene Zeit. Mit der Zeit hätte ich auch mit meiner besten Freundin einen Kaffee trinken gehen können. Aber du kannst auch überlegen, vielleicht ist das ja wirklich passiert, was die Frau erzählt. Und du könntest vielleicht deine Überzeugung aufgrund dessen einfach nochmal neu angucken und überprüfen. Von Caleb haben wir ja kürzlich in dem Interview gelernt, kritisches Denken. Es gibt deutsche Schulen, da lernt man das noch, selber zu denken. Nicht alles zu ChatGPT oder so, sondern selber zu denken, zu checken, ist das wirklich echt? Ist das hier ein Fake-Video? Ist das KI? Oder, na, es ist ja, wir leben ja in einer Zeit, wo du Sachen sehen kannst, die so echt aussehen, aber sie sind es gar nicht. Das ist so, es ist ein Geschenk, was man alles damit basteln kann. Es ist auf der einen Seite cool und auf der anderen Seite finde ich es schockierend und gruselig. Es könnte jemand locker, von mir gibt es ja ganz viel im Internet, mich zusammenbasteln und mich Sachen sagen lassen und ein Video von mir posten mit Sachen, die ich überhaupt nicht, für die ich überhaupt nicht stehe. Das wäre machbar. Und das ist, ich finde es gruselig. Okay, wir waren ja beim Übernatürlichen. Zeichen, Wunder, Heilung, Gottes Eingriffe in die Natur, Totenauferstehung als extremstes Beispiel. Auch das haben Menschen, die glauben, erlebt und erleben es heute noch. Und ja, das ist ein Wegweiser zu Gott. Dann die Schöpfung, ich habe es eben schon genannt, Evolution. Hat Gott wirklich die Welt gemacht? Hat er sie in 7 Tagen gemacht? Wie alt ist die Erde? Muss man das alles so akkurat beantworten? Ja, wie wichtig ist es denn, wenn ich Christ bin, dass ich das glaube? Wie ist das Zeugnis der Bibel? Wie sind die beiden Theorien nebeneinander aufgestellt? Gibt es Wissenschaftler, die gläubig sind, die also nicht nur Intelligenz, sondern auch einen gewissen Bildungsstand hingelegt haben und die sagen, nee, das ist real? Einen davon haben wir tatsächlich nächstes Jahr im Januar bei uns. Möchte ich einladen. Der Flyer ist noch nicht fertig, aber der wird geboren in der nächsten Zeit. Josua Göcking aus Stuttgart, Physiker, wird zu uns kommen. Er hat mehrere Bücher geschrieben und er wird referieren zum Thema Wissenschaft trifft Glauben. So, lad all deine Freunde ein, die sagen, du bist doof oder ich habe das mit Schrödingers Katze auch nicht verstanden, aber ich finde Physik trotzdem faszinierend. Ich habe das Buch gelesen und ich finde es spannend, Menschen kennenzulernen, die beide Welten vereinbaren, von denen einige Leute sagen, sie sind nicht vereinbar. So, lass dich doch mal überraschen. Ja, und dann der letzte Wegweiser, hoffentlich nicht der letzte Wegweiser, sind Christen. Das sind Leute wie du und ich. Ich habe zu Gott gefunden, weil der Typ, in den ich mich verliebt habe, den ich in der dunklen Disco kennengelernt habe, sich plötzlich dramatisch verändert hat und er mir ständig von Gott erzählt hat und ich die Wahl hatte, ihn entweder in den Wind zu schießen, er hat das kurz mit mir gemacht, aber dann hat er mich wieder, ja egal, oder nehme ich das ernst und beschäftige mich damit. Und meine beste Freundin in der Schule hat mir damals so ein esoterisches Buch in die Hand gedrückt. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber es ging um Gaia, die Erde und das Zeitalter des Wassermanns. Und der Bernd hat mir dann eine Bibel aus Israel mitgebracht. Und diese beiden Bücher haben so ein Stück weit um meine Aufmerksamkeit gekämpft damals. Ihr merkt, welches gewonnen hat. So, ja. Und mein Wegweiser zu Jesus war ein Mensch, den ich sehr gut kannte und dessen Veränderung ich sehr gut einschätzen konnte, weil ich war ganz dicht dran. Ja. Und die Bibel sagt uns dazu auch was. Habe ich das aufgeschrieben? Ich habe, glaube ich, eins übersprungen. Moment. Ja, das ist die Bibelstelle, die ich übersprungen habe. Zur Schöpfung. Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat, und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Leute sagen, das ist das 67. Buch der Bibel, in Anführungszeichen, die Schöpfung da draußen. Wenn du dich mit der Natur beschäftigst, wenn du das so ein bisschen studierst, da gibt es faszinierende Sachen zu entdecken. Es gibt die Bionik, wo die Wissenschaft Dinge aus der Natur nimmt und in der Technik und in der Medizin zum Beispiel einsetzt. Das ist richtig begeisternd. Und dann kann man sich halt darüber streiten, was glaubt man? Also ich glaube nicht, dass dieses iPad durch Zufall entstanden ist. Ich glaube nicht, dass es eine Reihe von Entwicklungen in Millionen von Jahren mit, was kommt da rein, irgendwelche Chips und seltene Erden und weiß ich alles nicht. Das ist nicht plötzlich zusammengepurzelt. Mein Sohn hätte sich darüber gefreut, dem ist das iPad, sein iPad neulich runtergefallen, das war dann kaputt. Also es ist nicht irgendwie wieder nach einer Weile von alleine wieder mutiert zum neuesten iPad Air oder. Und wenn ich das Komplexe anschaue der Natur, und das wird auch Joseph Göcking ein bisschen beleuchten, was verstehen wir eigentlich noch nicht? Wie klein ist unser Wissen selbst über banale Dinge wie Wasser und seine Aggregatzustände, die teilweise total paradox sind? Was ist mit der Quantenphysik oder der Quantenmechanik? Das ist ja. Der Betrachter beeinflusst, was passiert. Also das ist ja schon, das ist schon ziemlich weird, wie die Engländer sagen. Und da könnte man doch überlegen, ob es nicht doch jemanden gibt, der das alles ganz bewusst und ganz gezielt zusammengestellt hat. Ja, aber wir waren ja schon bei den Christen. Da habe ich einfach ein random Foto von der Gemeinde genommen. Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, sagt die Schrift, werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Das ist der letzte Wegweiser. Und vor kurzem hat die Tatjana neben mir gesessen unten. Wir hatten ein Treffen in einer kleinen Gruppe und dann hat sie mir so ein Buch, wollte sie mir rüberschieben. Und wenn ihr wisst, ich mag Bücher sehr, sehr gerne. Bücher sind cool. Viele Bücher sind, also nicht alle Bücher, aber Bücher sind meine Freunde. Also ich habe auch andere Freunde, aber ich lese gerne, ich liebe Bücher. Und dann sagt sie, ah, das habe ich, wo war das her? Einer Freundin in Bad Ems, nicht von der Frau, ja. Irgendeine Verschenkekiste, jemand hat Bücher abgegeben, da hat sie dieses Buch gefunden. Das ist von Ken Blanchard, Erfolg und Erfüllung. Und ich habe das Cover gesehen, dann habe ich ja, das habe ich schon. Ich wollte dann die Tatjana ganz liebevoll abwimmeln, weil ich merke, sie hat versucht, mir das Buch zu geben. Denke ich, das ist total nett von dir. Ich weiß, ich mag Bücher, aber das brauche ich nicht. Das habe ich irgendwann mal gelesen, das interessiert mich gerade nicht. Aber sie hat mir dann zu verstehen gegeben, dass es noch etwas ganz, ganz Interessantes an diesem Buch gab. So ein bisschen wie mit unserem Auto. Wir haben mal unser Hochzeitsauto verkauft und haben es später als Gebrauchtwagen für mich wieder gekauft. Das identische Auto. Nicht nur das gleiche, sondern dasselbe. Mit dem Hanseatic-Radio vom Autoversand Angelika und dem Lackstift hinten links und mit im Brief stand ja dann drin. Also das war lustig. Und dieses Buch habe ich vor 26 Jahren jemandem verschenkt. Und weil hier eine Widmung drin steht, weiß ich auch wem. Jeanette, hast du Freude, Teil meines Vortrags? Würdest du sie uns vorlesen? Dann komm. Ich hoffe, du kannst meine Handschrift lesen.
Liebe Frau Ort, nochmal herzlichen Dank für die schöne Neulingsschulung, die Sie für uns wenige durchgeführt haben. Es hat wirklich einiges bewegt. Ich wünsche Ihnen mit diesem Buch, dass Sie Ihren Erfolg und Erfüllung vertiefen bzw. neu entdecken können. Die beiliegenden Kassetten geben einen sehr tiefen Einblick in mein persönliches Leben.
Vielleicht gibst du kurz eine Erklärung, was Kassetten sind?
Kassetten? Kassetten sind die Vorgänger von den Vorgängern von den Vorgängern. Also wenn man CDs kennt, weiß man, dass davor waren Kassetten. Das waren noch Bänder, die irgendwie Musik oder Botschaften oder irgend sowas weitergegeben haben. Also meine Kinder kennen Benjamin Blümchen über Kassetten, sonst nichts mehr. So, also die beiliegenden Kassetten, CDs, Sticks, was auch immer, geben einen sehr tiefen Einblick in mein persönliches Leben und damit auch in das meiner Familie. Ich gebe sie jedoch gerne weiter, weil mein Mann und ich in diesen Predigten vom November 98 auch unsere geistliche Reise zu Gott und ein bisschen auch mit Gott darstellen. Ich wünsche Ihnen viel Segen beim Lesen und Hören und hoffe, dass Sie den Gott der Bibel und seinen Sohn Jesus Christus besser kennenlernen, denn dann können Sie Ihre eigenen Gespräche mit Gott führen. Es lohnt sich. Herzlichst, Ihre Iris Trümper.
Vielen Dank, ein Applaus für Jeanette. Geschrieben am 21.06.99. Weißt du noch, wo du da warst? Ein Großteil, wenn ich mich so umgucke, war da noch nirgendwo. Am 21. Juni 1999. Genau, ja. Und wer jetzt weiß, wer die Person ist, der weiß, dass sie und ihr lieber Ehemann seit einigen Jahren auch Teil unserer Gemeindefamilie sind, dass sie sehr wohl Jesus gefunden hat. Und ich habe damals den Thermomix verkauft und sie war meine Chefin. Das habe ich so in meiner Zwischenzeit zwischen den Kindern, wo ich nicht voll berufstätig war, gemacht. Und es ist so super witzig, dass dir dieses Buch in die Hände gefallen ist. Und ich habe versucht, ein Wegweiser für Jesus zu sein, auf meine etwas stillere Art durch ein Buch, weil ich mag Bücher. Ich denke, die meisten Menschen sollten auch Bücher mögen. So. Irgendwie hat es geholfen. Wir können sie mal fragen, ob sie das Buch überhaupt gelesen hat. Auf jeden Fall ist sie bei Jesus gelandet. Ehre sei Gott. Ist sie online dabei? Sie ist leider im Krankenhaus aktuell. Manuela? Das war dein Buch. Ich frage jetzt nicht, warum du das verschenkt hast, aber ja, es hat ja seinen Zweck erfüllt und wahrscheinlich hat es viele Menschen gesegnet. Sehr cool. Ja, okay, jetzt habe ich euch diese 5 Wegweiser, die ich mir jetzt ausgesucht habe, die ich denke, dass sie auf Gott hinweisen, gezeigt, aber die haben ja auch so ein bisschen Anti-Wegweiser oder Gegenargumente. Bei Israel habe ich einfach mal Schlagwort Antisemitismus hingeschrieben, wenn ich die nicht mag, das Volk Israel, und mich nicht mit der Geschichte beschäftigen will, dann schiebe ich das ganz weg. Dann die Bibel. Meine Güte, was hat der Teufel sich eine Mühe gegeben, das Wort Gottes zu zerpflücken? Da ist er leider ein bisschen kreativ gewesen und es geht von die Intelligenzbeleidigung, so die Vermutung, das können ja nur Menschen glauben, die naiv sind, kindlich, alt, schwach, bekloppt, kurz vorm Tod, wenn halt sonst nichts mehr hilft. Das ist keine sachliche Auseinandersetzung. Und das Faszinierende, das ist mir auch in der Schule schon so gegangen, ist, die tiefe Überzeugung, dass Menschen denken, sie haben nur den blassesten oder sie haben einen dicken Schimmer von der Bibel und haben sie noch nie wirklich, zumindest mal ganz gelesen, mit einem offenen Herzen gelesen. Mein Lateinlehrer, Altphilologe, hat uns regelmäßig vom 2. Galaterbrief aus der Bibel erzählt. Und nur weil ich so introvertiert bin, habe ich ihn nie korrigiert und ihm gesagt, den gibt es nicht zweimal, den gibt es nur einmal. Also es wird so unverblümt gesprochen und zitiert. Und meine Erfahrung ist, am Anfang habe ich gewusst, ich weiß nichts von der Bibel, habe sie gelesen. Dann hatte ich die Phase des Allwissens, wo ich dachte, jetzt habe ich alles verstanden. Habe das letzte Buch, die letzte Lücke wurde geschlossen. Und dann habe ich weitergelesen und habe gemerkt, Iris, du bist sowas von ahnungslos. Und je mehr ich die Bibel kenne, und ich könnte den einen oder anderen wahrscheinlich ein bisschen beeindrucken, und keiner spielt gerne mit mir das Bibelquiz zu Hause. Und trotzdem gibt es so viele Fragen, die ich habe, Sachen, die ich nicht verstehe und Dinge, die ich noch entdecke. Und ich lese Dinge, die habe ich schon so oft gelesen. Und dann gehen mir Lampen an und mir werden Dinge bewusst und ich verstehe Zusammenhänge, dass es mich einfach nur noch flasht. Was für eine Tiefe hat das Wort. In der Oberstufe habe ich nicht nur mit meinem Biologielehrer nette Gespräche gehabt, auch mein Rallye-Lehrer. Er und ich hatten viel Freude, es war nicht ganz so aggressiv. Heute nennt man das Beef. Also Beef hatte ich mit dem Biolehrer. Sachlicher war ich mit meinem Religionslehrer unterwegs. Ich habe mich für evangelische Religion entschieden. Ich bin damals aber schon aus der Kirche ausgetreten, weil ich in der Kirche Gott einfach nicht gefunden habe. Also in der lokalen evangelischen Kirche, wo ich zu Hause war. Da wurde ich als Baby getauft, hat die Mama gesagt, ich glaub's ihr. Ich habe das nicht freiwillig gemacht und das hat auch nichts mit meinem Glauben gemacht, das Wasser auf meinem Kopf als Säugling. Ich bin dann zum Konfi-Unterricht gegangen, ich habe auswendig gelernt, wie die Bibelbücher aufeinander folgen. Ich habe auch Bibel gelesen, das war schon mal cool, dass man dann mit dem Pfarrer sogar in die Bibel geguckt hat. Macht nicht jeder im Konfirmandenunterricht, habe ich gehört. Und dann kam diese Segnung, das erste Abendmahl. Ich stehe in diesem Gottesdienst, man steht ja bei den Evangelischen immer, also bei mir war das damals so, man stellt sich hin, betet und dann darf man sich erst setzen. Ich habe meistens bis 10 gezählt. Und manchmal habe ich auch zu Gott gesagt, ich wäre dann jetzt hier. Wenn du was willst, dann bitte. Aber ganz ehrlich, die 20-minütige Predigt, ich weiß, meine ist länger, ich hoffe, es macht dir mehr Spaß als mir damals. Ich war froh, wenn sie vorbei war, weil er hat viel gesagt, aber mir hat er nichts gesagt irgendwie. Es ging nie wirklich um Gott. Und ich weiß nicht, Herr Dr. S. Punkt. Es ist unwahrscheinlich, dass er das Video guckt, aber vielleicht. Er war ein netter Mann, aber ich weiß, oder er ist ein netter Mann, hoffe ich, dass er noch da ist. Ich weiß nicht, ob er an Gott geglaubt hat. Und ich habe versucht, nach meiner Bekehrung diesen Mann dahin zu treiben, mir seine Glauben zu überzeugen. Der war wie ein Fisch. Der ist mir weggefluppt. Ich habe ihn nicht dazu gekriegt, mir zu sagen, was er persönlich denkt. Die Frage, glauben Sie, dass Gott real ist, dass der existiert? Egal. Und dann haben wir natürlich, was macht man in der Oberstufe, historisch-kritische Bibelauslegung, liberale Theologie, den ganzen Senf. Das ist wie wenn dein Typ dir einen Liebesbrief schreibt und deine 5-mal geschiedene Oma sagt dir dann, warum er dich wirklich nicht liebt. Weil sie voller Bitterkeit und Zweifel gegenüber den Männern ist und Männerhass hat. So liest sich für mich historisch-kritische Bibelauslegung. Menschen, die Gott nicht kennen, die versuchen Argumente zu sammeln, die Brocken zusammenziehen, und dann das zerfleddern, was Gottes Liebesbrief an dich ist. Und du kannst es nicht objektiv beweisen oder den Gegenbeweis machen. Ich habe mal im Fernstudium angefangen, Psychologie zu studieren und dann hat man uns Wissenschafts- und Erkenntnistheorie beigebracht. Und da ging es auch um den Gottesbeweis. Und die waren so ehrlich, ein echter Wissenschaftler sagt dir, du kannst Gott weder beweisen, noch das Gegenteil beweisen, dass es ihn nicht gibt. Auch meine kleine Predigtreihe wird daran nichts ändern. Aber wir können nachdenken und wir können Experimente machen und zu eigenen Überzeugungen kommen. Und das ist eigentlich, was ich mir wünsche, was ihr tut. Oder auch im Gespräch mit Menschen tut, die Gott noch nicht kennen. Das Übernatürliche, was haben wir da entgegen? Oder Diskreditierung, das habe ich gesagt, ne? Die Bibel nicht ernst nehmen, denken, das kann mir ja nichts sagen. Du wirst staunen, wenn du dich offen drauf einlässt und anfängst zu lesen. Am besten im Neuen Testament als Anfänger. Was da für Bomben in deinem Herzchen landen können. Das Übernatürliche, da ist natürlich die Denkweise des Materialismus, der sagt, ich kann nur das, was real, anfassbar, physisch greifbar ist, glauben, nur das ist real. Das Zeitalter der Aufklärung, Kant und sein Buch, ne, der Verstand. Und ich verstehe das Bedürfnis des Menschen dieser Zeit aus der Unterdrückung durch eine Kirche und durch auch Ausbeutung des armen Volkes rauszukommen. Ich verstehe diesen Aufschrei und dieses Aufbegehren total. Auch dass Marx gesagt hat, Religion ist Opium für das Volk, wenn sie missbraucht wurde von kirchlichen Leuten, von geistlichen Leuten, von Menschen, die wie ich ihre Brötchen damit verdienen, anderen Leuten das Wort Gottes zu erzählen. Wenn ich das benutzen würde zu meinem Vorteil oder weil ich besser dastehen will oder Nutzen davon haben will, dann ist das widerlich. Und das darf nicht sein, aber das will ja Gott auch nicht. Und trotzdem ist der Gott, der manchmal so schrecklich dargestellt wird, ein guter Gott. Nur weil sein Bodenpersonal manchmal Mist baut, auch wir, verpasst nicht, ihn kennenzulernen. Das wäre so unfassbar traurig. Und den Verstand, der du hast, das ist ein cooles Ding. Manchmal wünsche ich mir den heute zurück, den gesunden Menschenverstand bei den Leuten. So in mancher Sache so. Ja, egal, will ich keine Plattitüden raushauen. Das ist auch, sind auch ernstzunehmende Fragen, die Menschen beschäftigen gerade. Aber er ist nicht dein Allheilmittel. Ich habe euch verraten, ich habe 3 Kinder. Kind Nummer 2 war das Kind, das mich in dieser Hinsicht sehr ins Schwitzen gebracht hat. Das war das Kind, das mich alles gefragt hat. Ich gucke keinen an. Er hat mich alles gefragt. Mama, wie funktioniert das? Mama, wie geht das? Und obwohl ich dachte, ich habe doch Abi und ich habe ein bisschen was gelernt und ich lese auch so viele Bücher, habe ich gefühlt in 80-90% der Fälle gesagt, Raphael, das weiß ich nicht. So, dann haben wir versucht, das zu recherchieren oder er hat recherchiert. Mittlerweile hat er auch angefangen, Bücher zu lesen. Und wir haben spannende Küchengespräche. Ich werde sie vermissen, wenn du ein neues Zuhause irgendwann hast, aber mal gucken. Ja, und dann habe ich meine Begrenztheit erkannt. Hast du Kinder? Wenn du so ein Kind hast, dann weißt du, wie wenig du wirklich weißt. Wenn die Platte von dem Tisch alles wissen wäre, was es gibt, wie mikroskopisch klein wäre denn der Teil, wo du Bescheid drüber weißt? Wie nennt man das, Hybris des Menschen, diese Arroganz, dieses dumme Denken, ich weiß alles, das bringt dich nicht weiter. Der Schlaue ist der Fragen stellt. Das sind die Juden. Beobachte die Gespräche zwischen Jesus und den Pharisäern. Er hat oft gar nicht gerade heraus geantwortet, er hat eine Gegenfrage gestellt. Und dann habe ich gedacht, oh, ja, oder sie waren überführt. Und das ist cool. Wie bin ich denn jetzt da hingekommen? Von der Aufklärung. Okay, alternative Spiritualität. Ich gucke bestimmte YouTube-Videos, christliche Predigten und zwischendrin kriege ich dann die ESO-Videos reingeschossen. Ne? Dann habe ich jetzt voller Schreck festgestellt, was es da alles gibt. Es gibt eine ganze Welt. Ein Rallye-Lehrer von meiner Tochter, von meiner wunderbaren Erstgeborenen, der hat am Elternabend, wo die Lehrer sich vorstellten, irgendwann vor vielen Jahren, hat er gesagt, es gibt einen Marktplatz an Weltanschauungen und jeder bietet sich an und da gibt es ganz viele Stände und ganz viele Angebote und er sah seine Aufgabe als evangelischer Religionslehrer darin, die christliche Sicht und die biblische Sicht zu vermitteln. Das hat mir gefallen, dachte ich, ja, come on, das ist doch schon mal was. Ne? So, nicht die anderen Religionen zu kennen, ist auch schön, aber er sagt, das ist meine Basis, da komme ich her. Ja, das fand ich cool. Und das Schlimmste, was auch gegen die Wegweiser zu Gott zeigt, ist Religion. Religion, damit meine ich immer dann, wenn der Mensch versucht, selber der zu sein, der die Leistung bringt, der ihn vor Gott cool und angesehen macht. Religion, die das Äußere betont, die Haarlänge, die Ohrringe. Ich bin mit meiner Freundin am Wandertag, ich weiß nicht mehr, wo ich war. War es Köln? War es Wiesbaden? Vor Jahren, wir waren Teenies, ich war frisch bekehrt, durch die Stadt gelaufen nach dem Museumsbesuch. Und da stand dieser Typ auf der Straße in der Fußgängerzone und der hatte so Heftchen in der Hand. Die habe ich wiedererkannt, dachte ich, oh, der ist auch Christ wie ich. Ja, da hatte ich noch ein Stück Naivität, die mir an der Stelle verloren gegangen ist an diesem Tag. Und ich bin dann dahin mit meiner Freundin und habe gesagt, guck mal, der, das habe ich auch, das Heft. Guck mal, wir fragen den mal. Und wir gehen, und dann hat er uns angeguckt. Und dann fing so dieses typische missionarische Gespräch an auf der Straße. Ich mag das eigentlich gar nicht, aber damals war ich irgendwie total geflasht, weil er dieses christliche Heftchen in der Hand hatte. Und meine Freundin und ich verstanden dann da, dann hat er uns was erzählt. Und dann hat er uns gemustert. Und er hat sich an mich gewandt, weil ich war die auch gelabert hat von uns zwei. Und dann sagt er, ja, meine langen Haare, das war ja schon... Die Frau, Schleier der Frau, und seine Frau hat sich jetzt auch die Haare wachsen lassen, seit sie gläubig geworden sind. Und dann habe ich, also damals hatte ich nicht so hübsche Kunstperlen an, sondern so große goldene Kreolen, das ist auch mein Lieblingsohrring. Und dann sagt er, ja, aber der Schmuck der Frau, das mit den Ohrringen und das mit der Schminke. Und ich dachte nur, schade, dass ich zu dem Mann gegangen bin mit meiner Freundin, weil was der da gemacht hat, der hat mir ja alle meine Bemühungen, meine Freundin zu Jesus zu bringen, kaputt gehauen. Ich habe nur gedacht, oh, sei still, aber ich war dann auch nicht unhöflich genug, um schnell wegzulaufen. Und dann dachte ich, okay, solche Christen gibt's auch. Die kannte ich bis dahin nicht. Der Herr möge dich segnen, wo auch immer du heute bist. Ja, und dann sind wir auch beim letzten Wegweiser, schlechte schlechtes Verhalten von Christen, Streit und Spaltung unter Christen. Diskreditierung durch Begriffe wie Sekte, das würde ich mir auch mit euch angucken. Was ist eine Sekte? Wer ist alles eine Sekte? Wer ist eigentlich keine Sekte? Was sind die Merkmale? Ne, viele stülpen uns das ja über oder anderen. Alles, was der Deutsche nicht kennt, was nicht deutsch und was nicht evangelisch und katholisch ist, wird in die Schublade gesteckt, auf zu. Der Rest der Welt lacht sich kaputt über uns, weil es nirgendwo Kirchensteuer gibt, außer in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo dieses etablierte System sich so hartnäckig hält, obwohl keiner sonntags da sitzt, zum Teil. Darf ich so? Ich finde es total cool, wenn Leben ist in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche. Und ich weiß, es gibt andere als die, die ich damals persönlich kennengelernt habe. Und das ist wunderschön. Und ich feiere das und der Uwe sagt laut ja. Und wir sind durch dich so wunderbar in der ACK vertreten. Und wir suchen das gemeinsam und wir feiern das. Aber ja, es ist so traurig, wenn Gott keine Rolle mehr spielt an dem Ort, wo er eigentlich die Hauptrolle spielen sollte. Das darf nicht sein. Nicht bei uns und nicht woanders. Wenn wir schlecht miteinander umgehen, wenn wir uns schlecht behandeln, dann hilft das Leuten, die Gott nicht kennen, nicht dabei, sich Gott anzunähern. Ja. Hab ich die Schöpfung über... Dankeschön. Ja, da hatte ich ja meinen Biolehrer, der hat ja schon ein paar Mal hergelernt. Evolutionstheorie, dankeschön. Diskreditierung gottesfürchtiger Wissenschaftler, das ist auch sehr beliebt. Alternatives Weltbild, ja, ich weiß, die Kirche hat Wissenschaftler verfolgt in bestimmten Jahrhunderten, was auch schlimm ist und falsch war. Aber da kann ja Gott nichts für. Ne? Leute, die da Böcke geschossen haben, wir dürfen nicht immer direkt auf ihn Rückschluss folgern. Deswegen ist das Allerwichtigste, was du machen kannst, selbst die Bibel zu lesen, selbst dein Experiment zu machen, selbst zu Gott zu gehen oder diesen Satz zu sagen, ey, wenn es dich gibt, dann come on! Zeig mir, dass du da bist. Gib mir Antworten, ich bin offen. Ja, das Coole ist jetzt, dass ich genau am Ende von Punkt 2 bin. Ah nee, Moment, da muss man noch kurz hin. Wegweiser weg von Gott, die will ich in meiner kleinen Predigtreihe auch angucken. Also die zwei großen Fragen, die man uns immer stellt, ist, warum gibt es das Böse in der Welt? Warum gibt es Leid? Warum hungern Kinder? Warum macht der allmächtige Gott da nicht was? Persönliches Leid ist auch ein Punkt. Warum ist meine Oma, die war der beste Mensch in meinem Leben, so elend an Krebs gestorben? Warum hat Gott das zugelassen? Diese Frage beschäftigt auch ganz viele und zwar deshalb, weil sie ein völlig verzerrtes Gottesbild haben, weil sie gar nicht verstehen, dass der, der diesen Erdball hier beherrscht, überhaupt nicht Gott ist, sondern der Feind, der Teufel, eingeladen durch wen? Durch den Menschen. Das ist ein bisschen zu komplex, um das jetzt in 3 Minuten noch zu erklären, aber da kommen wir nochmal drauf. Wenn du keine Geduld hast, dann hör dir Bernds Predigt an, Gott ist unfair. Ich hoffe mal, die ist noch online irgendwo und nicht auf einer Kassette. Aber die ist jünger, die müsste eigentlich noch greifbar sein. Die Frage nach Leid oder warum lässt Gott das zu? Genau, das könntest du auch auf YouTube bei uns zum Beispiel finden. Das sind wichtige Fragen, das sind gute Fragen und das sind berechtigte Fragen. Aber die Schlussfolgerung, die viele ziehen, ist leider die falsche. Und sie führt uns in das, was Susan im Lobpreis auch gesagt hat, sie führt uns in die Distanz zu Gott. Und es ist gleichgültig, welches Drama oder welcher Irrtum oder welche Prägung oder welcher Schmerz dich auf Distanz zu Gott gebracht hat. Du verpasst die beste Beziehung deines Lebens. Jetzt verrate ich dir ein Geheimnis, hast du mir ja jetzt geduldig zugehört. Wir sind gleich durch. Was wir ja wirklich sind hier, wir als CCLM. Wir sind ja eigentlich ganz heimlich ein Partnervermittlungsinstitut. Wir arbeiten daran, dass Menschen Beziehungen eingehen. Und zwar viele Menschen mit dem einen. Also du kannst auch hier Ehepartner finden, ist schon passiert. Ne? Wenn ich jetzt alle winken lassen würde, die ihren Ehepartner in der Gemeinde gefunden haben, dann würden ein paar Hände sich bewegen. Aber das meine ich nicht, sondern ich meine, unsere Sehnsucht ist danach, dir den Gott vorzustellen, den wir kennengelernt haben, der so unfassbar gut ist und über den es so viel Mist gibt, der verbreitet wird und so viele falsche Dinge, die wir denken über ihn. Und jetzt darf ich noch so ein richtig cooles Wort raushören, damit der Letzte denkt, die Frau kann nicht ganz bescheuert sein. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig sagen kann. Susan, hilf mir. Wir haben drüber gesprochen, über die apophetische, ich weiß es schon gar nicht, okay, ich bin doch nicht ganz, also über diese Theologie, die sich damit beschäftigt, was Gott nicht ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war jung verheiratet mit dem besagten Typ. Wir waren eigentlich klar, dass wir Kinder haben wollten, aber als es dann so Richtung Ernst ging, dachte ich, ich will keine Kinder. Ich habe irgendwie einen inneren Knoten gegen das Muttersein gehabt, in meiner Seele war alles, ich will keine Kinder. Ich fand den Gedanken ganz furchtbar. Und wir haben uns dann ein bisschen gestresst. Das war natürlich ein schweres Thema für uns beide damals, junge Ehe. Und was soll er denn machen? Er hat ja nur mich. Wie soll er an ein Kind kommen? Und dann sind wir auf eine Konferenz in die Schweiz gefahren. Und da in einem Seminar in der Lobpreiszeit hat Gott mich total berührt und hat zu mir geredet und hat mich geheilt. Und ich konnte Dinge vergeben, Dinge loslassen. Fakt, ich bin da rausgegangen aus der Session und war heil. Und habe zu Bernd gesagt, ich glaube, ich habe das mit dem Muttersein, habe ich jetzt unter den Füßen, wenn du willst, dann können wir. Er war total happy über meine Aussage, sagte, ja, come on. Dann habe ich gesagt, okay, gib mir noch 4 Wochen, noch einen Zyklus warten wir, damit ich mich darauf einstellen kann. Und ich habe das dann auch Leuten in der Gemeinde erzählt und dann gab es jemanden, der kam zu mir und sagte dann zu mir, ja, Iris, weißt du, du hast da jetzt Gott einige Jahre warten lassen auf das mit dem Kinderkriegen. Das war schon nicht so toll von dir. Und darum wird Gott dich jetzt auch eine Weile warten lassen, bis das dann, damit du auch Geduld lernst und so. Und das hat mich jetzt nicht aufgebaut, das Gespräch, das hat mir wehgetan. Und dann bin ich nach Hause und habe darüber nachgedacht und habe betend darüber nachgedacht und kam zu dem Schluss, apophatische oder so ähnlich Theologie, nein, so ist Gott nicht. Gott zahlt es mir nicht heim, Gott bestraft mich nicht. Wenn ich sage, boah, da war einfach was nicht heil in mir und ich bearbeite das mit ihm, dann sagt er, hey, come on, ich gebe euch Kinder, Kinder sind ein Segen, sagt die Bibel. Und dann haben wir den einen Zyklus gewartet, dann haben wir getan, was notwendig ist, um ein Kind zu bekommen, also beten alleine reicht nicht. Und da ist sie, unsere Prinzessin. So, Volltreffer, so beim ersten Versuch sozusagen. Preis sei Gott, Gott ist nicht so. Und manch einer von uns darf vielleicht Dinge über Gott lernen, wie er nicht ist, um die Distanz aufzuheben. Punkt 3, jetzt habe ich super Predigtvorbereitungszeit gespart, haben wir dann fürs nächste Mal. Aber ich möchte einen Aufruf machen, wie wir das jeden Sonntag machen. Und für den Aufruf habe ich ein Bild bekommen. Und vielleicht kann das Lobpreisteam, ihr könnt gerne schon mal nach vorne kommen, mich ein bisschen musikalisch supporten. Als ich heute Morgen so meine Bibel angeguckt habe, also ich lese tatsächlich meistens Papier, weil dieses Haptische, das ist irgendwie, das knistert und man kann da drin rummalen und schreiben und markieren, das mag ich voll gerne. Die digitalen Bibeln, die nehme ich dann eher so zum Studieren oder zum Nachschlagen. Und das, aber so das, morgens das Lesen, das mache ich mit Papier. Und dann hatte ich so dieses Bild, weißt du, die Bibel, das ist wie wenn Gott sich da drin versteckt. Nicht vor dir, sondern für dich. Und wenn du dich drauf einlässt, dann ist das wie, das ist so ein bisschen, da kommt so eine Hand aus den Seiten raus, symbolisch gesprochen, und lädt dich ein und sagt, kannst du mal kommen, Schatz? Und lädt dich ein, deine Hand, nimm mal meine Hand und leg die an dein Herz. Und dann sagt Gott, komm mal tiefer, lass dich auf mich ein, ich will dir meinen Herzschlag zeigen. Warte mal, kann ich? Die Muskeln sind so dick, deswegen ist das beim Bernd ein bisschen schwieriger. Aber also ganz zart kann ich, doch, da ist es, ja. Und das macht Gott mit dir beim Bibellesen, dankeschön. Und wenn du mit diesem Gedanken dich auf ihn einlässt, dann wirst du wirst was erleben. Nicht so wie ich, nicht so wie andere. Nagel dich auch nicht fest, dass es so sein muss, sondern sei ganz offen für jede Option, die Gott denkt, die dir am meisten hilft. Und wenn du sagst, ich würde Gott gerne einladen und ich habe das noch nie gemacht, dann würde ich gerne mit uns beten. Und ich lade uns ein, können wir alle, wenn ihr körperlich könnt, können wir aufstehen zusammen. Ich möchte euch erst kurz segnen und Gott einladen. Und danach werde ich einen ganz kühnen Aufruf machen. Und zwar, werde ich die einladen, die sich angesprochen fühlen, zu mir nach vorne zu kommen. So, das kannst du dir jetzt schon mal überlegen. Passiert nichts Schlimmes, ich verkaufe dir keine Waschmaschine, du musst auch keine Bücher lesen von heute an, ist alles gut. Aber wenn du eine Entscheidung treffen möchtest, diesem Gott der Bibel eine Chance zu geben, dann würde ich sehr, sehr gerne mit dir persönlich hier vorne gleich kurz beten. Und vorher möchte ich ja Gott einladen im Gebet. Schließ doch mit mir die Augen. Vater Gott, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du dich dem Menschen so gerne offenbarst. Danke, dass du uns erkennen lässt, wie du wirklich bist und wie du eben nicht bist, egal wer uns das erzählt hat. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du uns hilfst, Gott den Vater und Jesus seinen Sohn kennenzulernen, die Distanz zu überwinden, Schritte auf ihn zuzugehen und Beziehung zu bauen zu der faszinierendsten Persönlichkeit, die es gibt, zu Gott selbst. Danke Gott, dass du uns einlädst, dass du für uns bist, dass du uns magst, dass du aus Liebe zu jedem von uns deinen Sohn Jesus gegeben hast. Danke Jesus, dass du an diesem Kreuz, das die Römer aufgestellt haben, dass du für uns gestorben bist, dass du freiwillig dein Leben gegeben hast, damit wir nicht mit diesem Tod bezahlen müssen. Danke, Herr, dass dein Sterben für uns Leben bedeutet. Danke, Herr, dass deine Auferstehung auch unsere Auferstehung nach sich zieht. Danke für den Sieg von Golgatha, Jesus. Danke für das wunderbare Evangelium. Danke für die vielen, vielen Wegweiser, die du aufgestellt hast. Für das viele Winken, was du machst und hüpfen und springen und zurufen, hey, ich bin hier drüben, find mich doch. Komm zu mir, lass mich dich einladen. Danke für deine Treue und deine Sehnsucht nach uns Menschen. Und danke, dass du diese Sehnsucht, die du in uns gelegt hast, mit deiner Sehnsucht beantwortest und verbindest. Danke, dass wir deinen Herzschlag kennenlernen dürfen. Danke, dass du der Gott bist, der real ist. Gleichgültig, was die Technologie, die Aufklärung, der Zeitgeist und welche Stimmen auch immer es noch gibt in unserer Welt sagen, da ist die eine Stimme, sie ruft, komm, komm heim, komm zu mir, ich warte auf dich. Und diese Stimme ist so sanft, sie drängt sich nicht auf, sie zwingt sich nicht auf, sie lädt ein, deine Stimme, die uns nach Hause ruft. Und ich danke dir, Gott, dass diese Stimme auch heute da ist. Und weiß nicht, vielleicht können wir ein kurzes Lied oder ein Refrain von einem Lied singen. Und du kannst es mitsingen mit Susan. Und ich stelle mich da vorne an das Kreuz und ich warte einfach auf dich, wenn du gerne mit mir Gott einladen möchtest. Es passiert nichts Schlimmes. Du wirst kein Gemeindemitglied. Wie gesagt, keine Waschmaschine, kein Trockner, keine Verpflichtung. Es ist eine Einladung, den Gott kennenzulernen, den ich kennengelernt habe. Ja, und wer das mag, der trifft mich gleich am Kreuz und danach wird Bernd und das Lobpreisteam den Gottesdienst abschließen. Aber wir warten so ein Lied lang, ja, oder ein Refrain lang hier vorne kurz. Vielen Dank.
Hallo, mein Name ist Bernd C. Drümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen, echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg, in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastors Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst, Ihr Bernd C. Trümper.